BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Gartensprechstunde und mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ja, wenn Sie gerade im Erntestress sind mit Äpfel und Birnen, dann wohnen Sie wahrscheinlich eher südlich der Donau. Weil in der Nordhälfte Bayerns fällt die Obsternte heuer größtenteils recht mager aus. Und viele sagen, dieses Jahr war eigentlich in ganz Bayern kein wirklich einfaches Gartenjahr, weil der viele Regen natürlich auch viele Pflanzenkrankheiten begünstigt hat. Aber wie man trotzdem die Freude am Garteln behalten, das ist auch ein Thema, das wir in der heutigen Gartensprechstunde mit dem Hubert Ziegler besprechen werden von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau. Habe die Ehre, heute wieder mit unserem Gartenexperten Hubert Ziegler, wie immer zugeschaltet aus unserem Würzburger Studio. Und darum sage ich jetzt ein herzliches Grüß Gott nach Unterfranken.
Ja, und ein Grüß Gott von Unterfranken nach ganz Bayern und
in die Welt.
Und die Welt, ja genau.
Wir werden weltweit gehört. Hört, wie
ja,
wir
ja, das ist schön.
Ja, Herr Ziegler, in der letzten Sendung haben Sie es ja am Ende schon angekündigt. Sie haben heute eine Verstärkung mitgebracht. Isolde Keil-Vierheilig, Gartenbautechnikerin an der Landesanstalt für Wein und Gartenbau. Und wenn Sie, liebe Hörer, schon mal beim Gartentelefon in Veitshöchheim angerufen haben, dann kann es sehr gut sein, dass Sie mit ihr schon mal gesprochen haben. Heute ist sie auf BR Heimat zu hören. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank. Hallo, grüß Gott in die Welt.
An Sie gleich die erste Frage, Frau Keil-Vierheilig. Ich kenne wirklich viele Menschen, die so Sorgen hatten in diesem Jahr. Also ein Kollege hat mal gesagt, er hat jetzt sein Hochbeet vollkommen aufgegeben und den Schnecken einfach überlassen. Andere weit im Norden sind es gewöhnt, dass sie natürlich kein Tomatenhaus brauchen. Jetzt ist die Tomatenernte wegen Krautfäule komplett ausgefallen. Pilzkrankheiten auf den Rosen. Beispiele ließen sich wirklich beliebig fortsetzen. Was sagen Sie jetzt als Expertin? War das jetzt wirklich ein eher schwieriges Gartenjahr in diesem Jahr?
Ich würde sagen, es war einfach mal ein ganz anderes Jahr. Anders als wir das bisher gekannt haben, zumindest hier bei uns in Unterfranken, sind wir eigentlich die Hitze und Trockenheit eher gewöhnt und wollen mit dieser Trockenheit zurechtkommen. Und dieses Jahr war es einfach anders. Wir haben jetzt noch oder weiterhin grüne Rasenflächen. Seit 20 Jahren haben wir sowas nicht mehr gehabt. Mhm. Also es ist einfach anders. Aber dafür sind wir ja von der Bayerischen Gartenakademie ja auch da und auch vom Gartentelefon, um eben bei Sorgen und so Abhilfe zu schaffen und einfach damit helfen, dass die Leute damit zurechtkommen. Das mit den Pilzkrankheiten ist richtig. Haben wir einfach in dem Jahr ganz massiv erleben können müssen, weil es einfach so viele Niederschläge gab, das ist richtig. Oder auch die Schnecken, die also die Lust am Gärtnern vermiest haben.
Haben Sie das jetzt in Unterfranken auch mal kennengelernt?
Ja, auch das hatten wir.
Also ich habe ja mit dem Herrn Ziegler, das ist nahezu unser Running Gag, weil ich immer sage, Sie haben keine Vorstellung davon, was wir mitmachen im Süden. So wie es bei Ihnen jetzt heuer geregnet hat, ist für uns ja gar nicht ungewöhnlich. Bei uns regnet es ja oft viel. Und das wissen die Schnecken auch. Und sie haben sich auch schon darauf eingestellt. Auch in ihrer Anzahl vor allem. Und es ist wirklich, also in diesem Jahr war es natürlich noch extremer, weil die ja nie eine Pause machen mussten. Es war ja quasi durchgehend feucht genug. Die üblichen Tipps, die wir natürlich auch alle versuchen zu befolgen, dass wir es unter Brettern absammeln, das hat gar nicht mehr gewirkt, weil die mussten unter kein Brett mehr. Die sind einfach unter dem Platz sitzen geblieben. Also es war schon sehr extrem. Aber es hat auch positive Seiten. Also eine Kollegin, die ist aus Mittelfranken und die sagt mir, sie hat seit 6 Jahren hat sie denselben Garten, den hat sie übernommen von Vorbesitzern. Und jetzt haben in diesem Frühling Zwiebelblüher dort geblüht, von denen sie noch nie was gesehen hat vorher. Also es hat alles immer zwei Seiten.
Ja, auf jeden Fall.
ja. Bei den Obstbäumen, ich glaube, da haben wir jetzt im Süden heuer mehr Freude. Also bei uns, ja, es ist teils. Also manche sind so voll, dass gerade ältere Bäume sogar zerbrechen unter der Last. Wie schaut es bei Ihnen in Unterfranken aus?
Also bei uns ist teilweise größerer Ausfall an Ernte. Also zum Beispiel auch bei mir daheim im Garten oder so, da habe ich keine Zwetschgen, keine Quitten, keine Pfirsiche, weil einfach der Blütenfrost dann nochmal kam oder so ein Spätfrost. Mhm. Und ja, dafür sind die Bäume gewachsen, ganz stark, weil sie eben keine Früchte dran hatten und hatten dieses Jahr ausreichend Wasser.
Dann haben sie sich richtig, das war dann so ein Wellnessjahr für die Bäume, für die Obstbäume bei Ihnen.
Eigentlich schon, ja.
Also ich habe gelesen, dass europaweit in diesem Jahr die schlechteste Obsternte seit 10 Jahren bevorsteht. Heißt natürlich auch immer, dass die Preise anziehen. Und heißt auch, wer jetzt dieses Jahr eine reiche Ernte hat, der kann sich richtig freuen. Und nicht, also wir neigen ja auch manchmal dazu, ein bisschen zu jammern als Gartler, puh, so viel Arbeit. Aber wenn es einem zu viel wird, da gibt es ja Möglichkeiten, dass man auch andere Menschen beteiligt an dem Erntesegen, dass man es verschenkt. Oder dieses Prinzip mit dem gelben Band, wenn Sie das vielleicht noch mal kurz erklären könnten, wie das funktioniert.
Das mache ich.
Gerne.
Ja, also es gibt ja viele Leute, die, gerade auch im Sträubesbereich draußen, wo man auch ältere Besitzer, die das gar nicht mehr so bewirtschaften können und die Sachen, bevor das... oder auch Kommunen, die Streuobstflächen besitzen, die ernten die gar nicht kommerziell oder machen da Saft draus, sondern die lassen die Sachen draußen stehen. Und es gibt jetzt seit Jahren eine Vereinigung, www.mundraub.org. Da kann man gucken, wo Bäume zum Abernten stehen. Und um das kenntlich zu machen, machen viele ein gelbes Band um den Stamm. Dann weiß man, aha, den Baum darf ich ernten und der andere nicht, weil der gehört halt einem Besitzer, der das nicht will. Mhm. Also da muss man sich informieren. Vielleicht in Gemeinde, steht oft auch bei uns, war das in der Zeitung. Und ich weiß, die Stadt Würzburg hat da auch informiert. Also wenn man da mal guckt, Selbsternte, Selbstpflüge, Mundraub oder... in den Stichworten googelt, kommt man da, denke ich, ganz gut weiter.
Mhm. Und umgekehrt, wenn ich jetzt selber sage, ich schaffe es jetzt einfach nicht mehr, mir wäre eigentlich geholfen, wenn ich einen Baum von jemand anders abernten lassen könnte, wie gehe ich da vor?
Wenn Sie noch einmal, jetzt habe ich die Frage nicht.
Also, wenn ich selber ein gelbes, also meinen Baum zum Abernten freigeben möchte, wie gehe ich da vor?
Ich kann natürlich auch Leute animieren.
Ne? Aber mit dem gelben Band, ich mache einfach ein gelbes Band drumherum.
Dann weiß ich, dann ist es frei.
Ist es ja nicht registriert.
Ja, aber ich kann es ja so machen. Ich meine, die Bewegung wird immer mehr oder man kommt mit dieser Bewegung immer mehr, wird man vertraut. Mhm. Ich denke, dann weiß man vielleicht in Zukunft, man muss es natürlich auch noch ein bisschen mehr propagieren, weil es ist ja schade, wenn Lebensmittel verrotten, gerade Äpfel dann oder Birnen im Sträubsbereich. Und ich meine, ich kann als Besitzer erstmal sagen, ich tue für mich vielleicht einen Korb abernten, der reicht mir und dann mache ich das gelbe Band drum oder spreche es halt an. Oder vielleicht manchmal gibt es auch bei uns in der Mainpost in Würzburg ist es so, dass man so eine Rubrik hat, wo man kostenlos was zum reinstellen kann, was man was verschenken.
Genau, das geht ja auch.
Ja, das geht. Also man hat viele Möglichkeiten, dass man, oder es gibt, wenn man es vielleicht auch selber ernten will, wir haben auch die Möglichkeit, sowas an die Tafeln zu geben. Die sind sicher auch dankbar. Ne? Also es gibt Abnehmer, denke ich schon. Ja?
Genau. Also kürzlich hat ein Studiogast erzählt, dass viele Gemeinden auch Obstbäume gepflanzt haben mittlerweile. Da ist es natürlich so, das gehört der Gemeinde. Also da kann man nicht einfach sagen, das gehört ja allen. Aber in der Regel sind die dankbar, wenn man sich in der Gemeinde erkundigt und sagt, habt ihr irgendwo Obstbäume? Ich habe jetzt gerade gar keins, wo ich was abernten könnte. Dann kriegt man da auch oft Hinweise. Aber jetzt ist so gesehen, egal ob es vom eigenen oder vom fremden Baum ist, man muss auf alle Fälle erkennen, was der richtige Pflückzeitpunkt ist. Und das ist beim fremden Baum natürlich noch ein bisschen schwieriger als beim eigenen, wo man auf die Erfahrung setzen kann. Dass der Apfel rot ist, sagt natürlich erstmal gar nichts. Und worum es wirklich geht und wie Sie es erkennen, dass der Apfel jetzt pflückreif ist, da reden wir gleich drüber. Wir haben den 30. August und in den bayerischen Gärten werden langsam immer mehr Äpfel und Birnenreif. Und jetzt haben wir ja das Problem, das optimale Aroma, das gibt es halt nur, wenn man auch den richtigen Pflückzeitpunkt erwischt hat. Und das kann man nicht am Kalender ablesen, das muss man am Apfel ablesen. Herr Siegler, wenn der Apfel grasgrün ist, dann ist er unreif, das wissen wir alle. Aber wenn jetzt die Schale schön rot ist, dann sagt es ja auch noch nicht allzu viel.
Ja, die Rotfärbung, das ist ja auch sortentypisch, ist zwar positiv, Aber entscheidend ist die Grundfarbe. Also das, was früher grün war. Und nicht, es gibt auch Sorten, die keine rote Backen haben oder nicht komplett rot sind. Also entscheidend ist die Grundfarbe. Und wenn die von grasgrün nach gelbgrün umfärbt, das ist für mich das Signal. Den Apfel greife ich an, diese Birne greife ich an, da gehe ich hin. So, das ist das Signal. Ne? Und das Zweite ist dann hebe ich den Apfel an und drehe ihn leicht. Und wenn er ohne zu reißen abnimmt, dann ist dieser Apfel optimal pflückreif. Mhm. Ne? Wenn ich aber noch reißen muss, dann muss ich warten. Und warten, das ist ja auch das, was der Erwerbsanbau macht. Die pflücken jeden Baum, jede Sorte, 2 bis 3 Mal durch, meistens im Abstand von 7 bis 10 Tagen. Die nehmen immer die gerade Reifen raus und mit dieser Methode, auch für uns Freizeitgärtner, haben wir die beste Möglichkeit, immer die optimal reifen Früchte einzulagern.
Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt hingehe an den Baum, dann probiere ich es nicht als erstmal auf der Nordseite, sondern dann probiere ich es erstmal auf der Südseite, weil die ja wahrscheinlich als erstes reif werden.
Genau. Mhm. Vielleicht auch noch Ergänzung, ein Indiz ist auch, wenn viele Äpfel runterfallen, dann weiß ich, oh, jetzt wird es höchste Zeit. Na, auch das ist noch so ein bisschen. Aber wenn ich jetzt noch nicht weiß, aha, ist es soweit, klar, erstmal auf der Südseite und die nach diesem Schema, nach dem Signal, Gelbumfärbung, diese Früchte, die packe ich mal an. Und wenn sie dann auch, wie gesagt, leicht vom Baum gehen, ohne dass ich reißen muss, dann passt es.
Dann passt es. Man liest ja oft, man soll mal einen Apfel aufschneiden und wenn die Kerne braun sind, dann wäre es das Zeichen, dass er pflückreif ist, aber ich will ja nicht jeden aufschneiden.
Genau, das ist zwar eine Hilfestellung, dass ich weiß, so sehen die Äpfel aus, die pflückreif sind. Ne? Wenn ich weiß, okay, der hat die Färbung oder vor allem jetzt auch die Grundfarbe. Ne? Das kann sicher eine Hilfestellung sein, aber wir wissen auch, bei Frühäpfeln funktioniert es gar nicht, weil die zu dem Zeitpunkt die Kerne gar nicht braun oder nur teilweise braun sind. Die sind meistens noch hell. Da würde man viel zu lang warten und dann würden die alle runterfallen.
Und mehlig werden, weil die Frühäpfel werden ja so schnell mehlig. Also als erstes fallen bei mir immer die runter, die einen Wurm haben. Die sind aber trotzdem schon reif.
Die sind, ja, die sind notreif, weil der Wurm geht ja ins Kernhaus vor und frisst die Kerne, weil das sind Proteine. Und wenn die Kerne fehlen, dann oder wenn die Kerne entweder fehlen, weil sie gefressen werden, oder wenn die Frucht reif ist, also bei Spätsorten, also die Kerne braun sind, dann gibt es eine andere hormonelle Produktion. Also die Kerne, die geben Hormone ab und solange diese Hormone fließen, bleibt der Apfel am Baum. Und wenn aber die Hormone nicht mehr fließen, weil er reif ist oder weil die Kerne gefressen wurden, dann fällt er ab.
Ach, interessant. Das wusste ich noch nie, wie das zusammenhängt. Man kennt es halt aus Erfahrung, dass die...
Ja, die Erfahrung, das wäre die Erklärung dazu.
Und wenn jetzt ein Apfel zum Beispiel von Wespen angefressen wird, führt das auch dazu, dass er runterfällt oder bleibt er hängen, bis er hohl ist wie ein Lampignon?
Der bleibt hängen, weil die Wespen gehen ja ans Fruchtfleisch. Mhm. Die gehen ja gar nicht an Kern.
Ja. Aber ist das auch ein Zeichen, dass er reif ist, wenn er von einem Wespen angefressen wird? Und dann schnell pflücken, gell? Weil wenn die Schale mal verletzt ist, dann geht es ganz schnell mit Fäulnis.
Ja, und diese Früchte dann auch verwerten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es darf auch ein wurmstichiger Apfel, wenn er, den kann man nach wie vor schälen und zu Kompott oder verarbeiten. Das ist ja auch möglich. Ne?
Und zu Kuchen natürlich, Herr Siegler. Ich weiß, dass Sie ein Kuchenfan sind.
Ja.
Backen Sie selber?
Ja, oder lass backen.
Ah ja, beides oder in Wirklichkeit nur?
Nein, ich schäle die Äpfel.
Ja, okay, Sie helfen mit beim Backen.
Ich helfe mit, genau.
Und wie ist es bei Ihnen, Frau Kalfierheilig, backen Sie?
Ja, ich backe gelegentlich, aber ich lasse mich auch gerne auf den Kuchen einladen.
Einladen ist auch eine gute Idee. Was haben Sie denn beide für Lieblingsapfelkuchensorten? Weil jetzt muss man ja Ideen austauschen, was man mal backen könnte, was man nicht eh schon immer macht.
Naja, wenn ich anfangen darf.
Gerne.
Also klar, klassisch ist der Blechkuchen mit Streusel oder mit Quark drüber. Das ist erstmal.
Und jetzt die Frage, Mürbteig oder Hefeteig?
Sowohl
als auch.
Bei uns im Süden
hat man immer Hefeteig.
Ja, der Hefeteig schön frisch, ja. Aber es darf auch ein Mürbteig sein. Oder, was auch schnell geht, sind diese versunkenen Apfelkuchen. Ja, so ein Rührteig, wo die Äpfel dann so als Hälfte oder Viertel und dann eingeritzt werden, draufgelegt werden. Das kann man auch mit anderem Obst machen. Mhm. Und das geht sehr schnell, ratzfatz.
Mhm. Frau Kalfierheilig, was haben Sie für einen Lieblingsapfelkuchen?
Ich esse den von meiner Mutter ganz gern. Der ist ein Mürbteig unten drin und dann ist ganz viel Apfel geraspelt.
Mhm.
Und dann ist noch von dem Mürbteig ein bisschen so ein Muster obendrauf gelegt.
Ah ja, so in Gittern gibt es
ja,
manchmal,
genau.
Gell?
Mhm. Ja, genau.
So wie die Linzer Torte.
Ja, wie die Linzer Schnitten, Linzer Torte, genau. Also es ist ja oft in Zeiten, wo es viele Äpfel gibt, braucht man ja die Rezepte, wo man möglichst viele Äpfel reinbacken kann. Und Herr Siegler, da haben Sie mir ja geschrieben, dass Sie die Apfelweintorte auch gern mögen, gell?
Ja, das ist natürlich was Tolles. Ich meine, man kann sie mit Wein machen. Also es heißt letztendlich, es ist ein Mürbteig mit dem Rand und dann werden Äpfel klein geschnitten, so in so kleine Stückchen. Oder manche Leute tun sie auch
hobeln. Kann man es auch, ja,
dann
genau.
Ist es ganz fein. Ich bin einer, der immer ein bisschen nur wegen was Bissfestes mag.
Mhm.
Na, und dann werden die draufgelegt und dann kommt noch ein mit Puddingpulver und Apfelwein oder auch Apfelsaft, für Kinder Apfelsaft oder Apfelwein. Man kann es auch mit Franken oder mit richtigem Wein machen.
Mhm.
Man kann es auch mischen. Da sind jede Möglichkeiten sind da. Oder das wird, also wenn die Stücke vermengt, das wird auf den Teig gestrichen, wird gebacken und dann kommt noch ein bisschen Sahne mit Zimt oben drüber.
Ein Festtagskuchen.
Das ist natürlich, ja.
Genau.
Macht
und
man
da lädt man gern noch jemand mit dazu ein, weil das ja doch eine große Portion dann ist.
Ja, aber das, und natürlich, und last but not least, und ich meine, das haben wir dann auch jetzt die vielen Leute, die Wanderungen machen auf den Hütten, einen Apfelstrudel.
Ja,
also,
genau,
und
der absolute Klassiker.
Mit Vanilleeis, ohne Vanilleeis, mit Vanilleeis, also das oder eine schöne Tasse Kaffee dazu, das ist natürlich auch.
Und jetzt die Frage an den Obstsortenexperten. Welche Obstsorten, gibt es Apfelsorten, die für einen Apfel-Daci oder für einen Apfelstrudel jeweils am besten geeignet sind? Also Daci sagt man bei uns zum Blechkuchen.
Ja, also jetzt wenn wir von Frühäpfeln, was wir aktuell haben, ist der Jakob Fischer sehr gut geeignet. Und später, ich meine, klar, der Boskop ist der Klassiker, aber es geht auch mit anderen. Jonagold eignet sich sehr gut. Wir hatten mal zu Hause früher eine Sorte, eine englische Sorte, die Wiltshire. Der war zum Backen sehr gut, weil der ist weiß geblieben und der war säuerlich und ist aber auch vom Fleisch ein bisschen weich geworden. Also das war auch angenehm.
Mhm.
Und ich weiß es von unserem ehemaligen Obstbaumeister, der Herr Wolfert, inzwischen 88 Jahre, der hat immer erzählt, in Würzburg vor allem, hat man früher auch die Hobbygärtner haben immer den Bäckern was zugeschustert, die haben mit der Sorte Kronsitz, transparent von Kronsitz, das ist jetzt so eine September-Sorte, die hat sich auch sehr gut geeignet. Also es gibt viele, aber letztendlich, ich bin immer einer, der sagt und guckt, was ist jetzt was man in der Kiste hat, was hat vielleicht eine Macke oder sieht nicht so schön aus, das nehmen wir nicht als Tafelobst, sondern wir nehmen das als
zum Backen
oder
Apfelmus her. Oder
ja,
genau.
Also muss man jetzt nicht. Und ich meine, das liegt auch am Rezept selber. Oder wie gesagt, wenn es im Frühjahr rausgeht und die Äpfel ein bisschen trockener sind, nicht mehr ganz so saftig sind, dann macht man vielleicht eher diesen versunkenen, weil der saftig ist. Und man kann sich da ganz gut durchlavieren.
Mhm. Also es gibt für jeden Zweck die optimale Sorte, aber man muss nicht immer die optimale haben, die anderen sind auch gut.
Ja.
Wenn bei den Äpfeln oder Birnen die Grundfarbe, also das Grüne, von Grasgrün zu Gelbgrün umfärbt, haben wir gelernt, dann können wir zum ersten Mal probieren, ob die Äpfel pflückreif sind. Und beim Kippen sollten sie dann relativ leicht runtergehen, sodass man nicht reißen muss. Dann können wir ernten und wir denken noch dran, es werden niemals alle Äpfel am Baum gleichzeitig reif, also mehrmals durchpflücken. Und jetzt, wenn wir sie gepflückt haben, Herr Siegler, wo lagern wir sie und wie lagern wir sie? Worauf kommt es da an, dass die eben, ja, die früheren halten natürlich nicht so lange, die jetzt schon reif sind, aber die späteren, die schmecken ja erstmal noch gar nicht, die müssen ja erstmal im Lagern die Genussreife erlangen. Und worauf kommt es da an, dass es auch klappt?
Ja, also die Lagerung muss so kühl wie möglich erfolgen. Nur, wer hat noch kühle Keller? Das ist das Problem. Ja? Manche im ländlichen Raum gibt es noch Zugang, wo man Häuser hat, die noch Keller haben, kühle Keller haben, okay. Aber ansonsten können wir uns nur noch behelfen, indem wir Garagen oder Schuppen nehmen. Aber da ist es jetzt auch warm. Mhm. Nachts, heute Nacht hat es 20 Grad gehabt bei uns.
Ui, dann hatten Sie noch eine Tropennacht in
Unterfranken. Ja, wir hatten also, oder war es vielleicht 18 oder 19. Also es war
aber
knapp
sehr warm.
Es war sehr warm. Also die 3-4 Nächte vorher war es 8 Grad. Also das wäre dann, und wenn wir solche Situationen haben, dass es nachts 10 Grad hat, 11 Grad, beziehungsweise im Oktober wird es ja nachts auch generell wieder kühler. Dann ist es so, dass ich im Lager, wenn ich ein Fenster habe, dass ich das nachts öffne, dass die Warmluft aus dem Lager und auch im Lager baut sich ja die Frucht um. Das entsteht Reifegas und dieses Reifegas beschleunigt den Abbau der Frucht. Und das Reifegas sollte auch entweichen. Und deswegen mache ich nachts das Fenster auf, damit diese warme und ethylenreiche Luft rauskommt und die kühle rein und dann tags wieder zu, damit die Wärme nicht reinkommt. Mhm. Also es ist ein bisschen Arbeit, aber wenn man es im Haus hat oder im Schuppengarage, kann man sich da ganz gut behelfen. Wichtig ist, gucken, dass da keine Mäuse reinkommen, auch durch geöffnete oder durch
gekippte. Ja, die riechen das auch, dass
die
es
riechen
duftet.
Das sofort, ja. Mein Apfel duftet ja auch, ne?
Ja.
Okay, und dann kann man sich behelfen. Ansonsten, was man noch machen kann, dass man über seine Kiste vielleicht noch eine Folie legt mit ein paar Löchern drin, dass die Verdunstung etwas geringer wird. Und natürlich immer die Frühsorten sind ja noch nicht, oder die jetzt im September reifenden Sorten sind ja noch nicht so langhaltbar. Ich muss natürlich auch dann ein bisschen taktisch vorgehen. Die Herbstsorten, die Lagersorten, die im Oktober reifenden Sorten, die kann ich länger aufbewahren. Und die jetzt, je eher eine Sorte reift, desto eher muss sie auch dann verzehrt werden und auch verarbeitet werden.
Und optimalerweise würde man die natürlich alle schön nebeneinander lagern, aber so viel Platz hat man ja oft nicht. Wie lösen Sie es?
Naja, wir haben eine große Weidenkörbe. Ja, wir legen die mit Zeitung aus und dann kommen die auch in mehreren Lagen drüber. Mhm. Also das haben wir schon immer so gemacht. Vor allem von meinem Vater so erfahren und das habe ich weitergemacht. Oder auch Kisten, die man gut nehmen kann. Es gibt ja auch stabile, die Bäckerkisten zum Beispiel oder andere Kisten. Und das sind auch handlich, da hast du vielleicht so 10 oder 15 Kilo Gebinde und die sind auch dann gut, sagen wir, stapelbar oder
Genau, also die müssen nicht alle nebeneinander liegen, können auch in mehreren Schichten, aber man muss sie schon regelmäßig durchschauen immer, weil wenn ein Schlechter mal dabei ist, das wirkt sich natürlich aus.
Ja.
Das ist wirklich ansteckend, oder, so Fäulnis?
Ja, die Fäulnis hat ja dann auch, die bildet ja Sporen und dann werden die Nachbarfrüchte, auch wenn sie optisch noch gesund aussehen, das kann auch schon am Baum passieren, dass da Sporen dran sind und im Lager, wenn es vielleicht auch mehr feucht ist, wenn es schwitzt, dann.
Also zu feucht ist auch wieder nicht gut.
Nein, übrigens an der Stelle, es fällt mir gerade noch ein Tipp ein. Wenn Sie jetzt tagsüber ernten, und es ist ja warm, lassen Sie erstmal bevor Sie es einlagern, über Nacht die Früchte abkühlen draußen. Und dann erst ins Lager rein. Dann haben die ihre Raum, dann kommen, weil sonst schwitzen die, weil sonst ist der Temperaturunterschied zu krass.
Ach, und dann sind die ja alle, klar, da ist Kondenswasser praktisch auf der Schale und da bilden sich dann schon die Pilz, oder Können bilden sich nicht, aber vermehren sich die Pilzsporen dann.
Genau.
Genau, also es ist ansteckend, wenn einer was hat und was mir schon passiert ist, dass ich beim Pflücken Daumennagel zum Beispiel, so nur einen ganz kleinen Ritzer in die Schale gemacht habe und sofort fängt er da zu faulen an. Also eine unversehrte Schale ist schon ganz wichtig.
Ja, da werden auch im Erwerbsanbau werden die Pflückhelfer darauf angewiesen, dass sie kurze Fingernägel haben.
Beim Bohnenpflücken braucht man die langen.
Ja, dort, wo man was abknipsen muss. Ja.
Und beim Apfelpflücken müssen sie ganz kurz sein. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und welche Sie haben gesagt, so kühl wie möglich. Was ist denn eine optimale Temperatur oder ein optimaler Temperaturbereich für die Äpfel?
Also wenn man Keller hat, die 8 bis 10 Grad meistens so haben, sagen wir so alte Keller, vielleicht nur mit Lehmboden oder das wäre natürlich schon gut. Aber der Profi geht ja bis 1 Grad plus runter. Ne? Das schaffen wir ja nicht. Ne?
Ja, außer wo es kalt ist, aber dann friert es halt auch ganz schnell. Ja, das darf ja wieder gar nicht passieren.
Da ist ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, jetzt tue ich mal die Kisten erstmal rein, weil es da vielleicht kühler ist. Aber auch, das ist, man kann auch vieles, was gerade die oktoberreifenden Äpfel, die kann man sehr gut nordseitig auf dem Balkon, Terrasse lagern, wo keine Sonne hinkommt. Mhm. Und da muss man halt aufpassen, Mäuse geschützt, ne? Oder Mausefallen mit hinlegen, mhm, ne? Damit die nicht rangehen. Weil das ist eine gute Geschichte, weil da ist es nachts kühl, mhm, und man kann diese Sachen im Freien, auch bei minus 2-3 Grad, macht noch gar nichts aus. Da kann man mal ein Vlies drüber tun. Ne? Ich sage dann immer erstmal, wenn es länger über 4-5 Grad minus hat, dann räume ich diesen Stapel auch oft mal nur kurzfristig rein. Wann haben wir denn eine Dauerfrost? Haben wir doch kaum mehr. Ja?
Und in dann, Unterfranken noch seltener als in anderen Teilen Bayerns.
Ja, okay, mhm, ich will es jetzt auch gar nicht schönreden, aber
ja, wir verstehen das Prinzip schon.
Und dann wieder, weil ja die Räume wärmer sind wie die Luft draußen, mhm, dann auch wieder raus. Macht ein bisschen Aufwand, aber du hast die Möglichkeit, vielleicht Äpfel bis im März, April zu lagern. Und das ist eine tolle Sache. Ja?
Ja, absolut. Also, jetzt merken wir uns, möglichst kühl. Es darf ruhig gegen Null gehen, aber der Apfel selber darf natürlich nicht frieren. Und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass man mal während des Herbstes umzieht und vielleicht auch während des Winters dann, dass eben die kühle Luft möglichst gut die Äpfel erreicht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Tipps, Herr Siegler. studio@br-heimat.de. Das ist heute die Adresse für Ihre Fragen rund um den Garten. Und diese Adresse hat auch der Bernhard Werner geschrieben. Und er hat folgende Frage, Herr Siegler, weil er hat seit 3 Wochen Mehltau an der Petersilie. Und jetzt hat er bereits alle befallenen Blätter bis aufs Herzblatt entfernt, aber der Mehltau kommt immer wieder. Und jetzt würde er gern wissen, was dafür die Ursache ist und wie er das am besten behandeln kann.
Naja, das Wetter ist es halt. Momentan haben wir absolutes Mehltauwetter, echten Mehltau. Ja? Mhm. Nachts kühl, wir haben Tau und das ist bei allen. Überall, was empfindlich ist für Mehltau, kriegt momentan Mehltau. Er macht es richtig, er tut die entfernen. Und vielleicht noch ein Tipp, weil der Tau ist ja ganz, ganz fein. Vielleicht sollte er jeden Morgen mal ganz kurz auch mit der Brause oder mit der Gießkanne drüber gehen. Mhm. Das Blatt ist ja eh nass. Ja? Aber da haben wir gröbere Tropfen und die waschen oft noch einmal auch noch Sporen mit ab. Das wäre vielleicht jetzt eine kleine Hilfestellung. Ja? Das ist keine Garantie, ne? Weil bei Kräuter wollen wir ja kein Pflanzenschutzmittel einsetzen.
Auf keinen Fall.
Mhm. Und vielleicht auch, ich weiß es nicht, ob es glatte ist oder krause ist, er soll vielleicht auch mal nächstes Jahr mal eine andere Sorte sehen. Es gibt ja auch bei Petersilie inzwischen auch Sorten.
Und wer jetzt die krause Petersilie, die ja viel mehr Oberfläche hat, wo sich viel mehr Tau ablagern kann, dann mehr gefährdet als die glatte?
Kann ich so nicht sagen. Also ich hab oft mal auch die glatte Petersilie und ich meine, es gibt ja nicht neben dem Mehltau auch noch eine andere Krankheit, wo so gelbe Blätter hat mit so Punkten. Das ist Alternaria. Das haben wir oft auch bei anderen Doldenblütlern. Mhm. Ja, das ist, da kommt es auch vor. Also da geht aber nur, aber wie es der Hörer richtig auch macht, über Hygiene weg damit.
Mhm. Und dann kommen Grundregel, immer wenn was krank ist, weg.
Mhm. Wir können darauf hoffen, dass es jetzt zum Herbst hin dann etwas besser wird.
Genau, und wenn es ja also häufiger richtig regnet, dass es runterwascht, wie Sie sagen, was man eben auch mit dem Gießen simulieren kann. Oder wenn das Wetter umschlägt, es war ja oft jetzt gestern Morgen zum Beispiel, es war so viel Tau.
Ja.
Also als hätte es geregnet in der Nacht. Das war alles, bei uns war alles batschalnos, wenn man bei uns sagt.
Ja, ich sehe es immer morgens am Auto, ne? Ob die Windschutzscheiben nass sind oder nicht.
Genau.
Dann weiß man ganz genau,
was man. Da braucht man gar kein Wischwasser mehr.
Ja.
Genau. Jetzt schreibt uns die Martina Hellwig aus Dinkelscherben. Meine Nachbarn haben letztes Jahr ihre Bienen abgeschafft. Und dieses Jahr hatte ich erstmals keine einzige Quitte am Baum. Und jetzt würde sie gern wissen, ob das eine mit dem anderen zusammenhängen könnte.
Nein, das hängt nicht miteinander zusammen, weil die meisten Quittensorten sind sowieso selbst fruchtbar.
Natürlich, das heißt, die müssen gar nicht bestäubt werden?
theoretisch nicht, nicht über Insekten, aber wir haben, also ich selber habe ja auch eine Quitte in meinem Garten. Letztes Jahr hatte ich recht viele Früchte und dieses Jahr eben gar nichts. Und die hat aber trotzdem sehr gut geblüht. Aber wir hatten nochmal so eine Frostnacht, also da war es sehr kalt gewesen. Und ja, da ist auch keine Befruchtung, konnte da stattfinden.
Da sind die Blüten erfroren, wie man auf gut Bayerisch sagt.
Genau, da ist einfach, ja, sind die Blüten erfroren. Was halt wichtig ist, auch wenn jetzt der Nachbar keine Bienen hat, sicherlich hat es dazu geführt, dass einfach insgesamt viel mehr Erträge bei Obst und Gemüse waren, wenn da jetzt keine Bienen mehr da sind. Wichtig ist, dass ich in meinem eigenen Garten einfach schaue, dass ich da immer sehr vielfältig bin und da Nahrung für Insekten biete. Weil nicht nur die Honigbiene ist ja ein guter Bestäuber, auch die ganzen Wildbienen, die das ganze Jahr über da sind, oder auch die Hummeln, die bestäuben ja auch eine ganze Menge. Und da muss ich selber mich einfach da ein bisschen einbringen und einfach schauen, dass mein Garten sehr vielfältig ist und da eben die Nahrung bietet.
Und wenn er viele andere Blüten hat, dann kommen viele Insekten insgesamt und bestäuben dann auch eben die Sachen, wo wir darauf angewiesen sind.
Richtig,
Jetzt gibt es ja die Theorie, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, dass Honigbienen zum Teil auch als Konkurrenz auftreten gegen die Wildbienen. Wäre es denkbar, dass wenn da immer Honigbienen waren, dass die Wildbienen sich anderweitig orientiert haben mittlerweile und erst wieder zurückkommen müssen?
Das glaube ich jetzt eher nicht. Gerade bei den Wildbienen, das sind es ja nicht Generalisten wie die Honigbiene, die so alles nehmen, sondern die sind ja oft spezialisiert auf bestimmte Pflanzen. Also so eine direkte Konkurrenz ist es eigentlich nicht. Aber trotzdem ist es wichtig, dass ich einfach ein gutes Umfeld für Bienen, egal welcher Art, eben habe. Und dann kommen die auch.
Dann kommen die auch. Ja. Jetzt schreibt uns die Emmy Schapfel aus Mainburg, das wäre jetzt die dritte Frage. Sie hat eine sehr gute Bohnenernte gehabt dieses Jahr, aber bei einer Pflanze seien die grünen Bohnen ganz schlabbrig gewesen und später hat die Pflanze gar keine grüne Bohne mehr bekommen, sondern nur noch gelbe, schlabbrige. Und das hatte sie noch nie, eines der ungeklärten Rätsel, woran es liegen könnte.
Ja, wenn es jetzt eine einzelne Pflanze aus dem ganzen Bestand ist, dann denke ich, muss es am Boden liegen.
Muss es
am Boden liegen, dass da irgendwas ist, Verdichtung oder irgendwie, dass da Wurzelläuse oder irgend sowas war, dass da, wenn alles, sagen wir, wenn jetzt alles so wären, dann hätten wir halt auch, müssten wir auf die Witterung tippen, weil die ja auch heuer da ein bisschen kritisch war. Man denkt immer, ja, ihr schiebt alles auf die Witterung, aber viele Sachen haben halt damit zu tun, weil ja auch, wir hatten diesen Wechsel warm, heiß, trocken und dann wieder bewölkt, regnerisch. Da sind die Blätter nicht plötzlich an die Extreme oder die andere Situation angepasst. Ne? Dieser schnelle Wechsel. Dann plötzlich die Blätter schlappen und dann auch die kleinen Früchte, denen geht es ja genauso. Die ganz kleinen Böhnchen, die dann plötzlich ja noch ganz zart den Flaum haben, die sind dann plötzlich und das kann auch mit einer Ursache haben. Dann wäre es aber eher der ganze Bestand, aber beim Einzelnen, wenn es eine einzelne Pflanze aus dem Bestand ist, dann muss es am Boden liegen.
Ja, sie schreibt ausdrücklich, eigentlich eine sehr gute Ernte, aber eine Pflanze ist ausgeschert.
Ja, na gut.
Dann liegt es am Boden. Weil grüne Bohnen und ja auch Gurken, die sind ja auch grün. Heißt es eigentlich, dass da die Früchte auch Photosynthese machen?
In gewisser Weise ja. Das ist jetzt eine Frage, wo ich
schlucken
muss. Ja, aber eigentlich in gewisser Weise ja.
Also wenn jetzt die Bohnen kein Licht bekommen, also die Früchte, kein Licht bekommen würden, dann würden sie auch nicht, könnten sie auch nicht grün werden.
Ja, nein, das schaffen ja die Blätter. Die Blätter transportieren ja die ganzen Inhaltsstoffe in die Früchte, in die, ja.
Also es geht über die Blätter.
Es geht über die Blätter.
Entschuldigung, ist mir nur gerade so spontan eingefallen. Ich habe immer meine abseitigen Fragen
aber
manchmal.
Aber das sind Fragen, die
Fachmann nie stellt.
Nein, aber auch die, wo man sagt, okay, sowas hast du noch gar nicht überlegt. Es gibt Sachen, da hat man...
Kinderfragen.
Ja.
Also ich danke für Ihre Geduld, Herr Siegler und Frau Karl-Vierheilig. Und jetzt geht es leider schon dem Ende dieser Stunde zu. Und ich kann nur sagen, unsere Experten haben wir noch eine Stunde zu unserer Verfügung. Nutzen Sie die Chance, schreiben Sie an studio@br-heimat.de. Egal was es ist, was in Ihrem Garten Ihnen ein Rätsel aufgibt, manche Dinge denkt man ja zu beantworten, dann tritt was auf, was die eigene Antwort wieder ad absurdum führt. Nutzen Sie die Chance, fragen Sie die Fachleute. Eine Stunde haben wir es noch zur Verfügung.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Noch bis 12 mit der Gartensprechstunde. Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schuhwalter. Und wir haben heute gleich zwei Experten von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Ihre Hörerfragen beantworten heute Hubert Ziegler, ein ausgewiesener Obstfachmann, und die Gartenbautechnikerin Isolde Keil-Vierheilig. Die Adresse, wie immer, studio@br-heimat.de. Es geht um Ihre Hörerfragen, es geht gleich um die Blumenzwiebeln, die jetzt im Boden dürfen. Und wie es langsam ja schon der Brauch ist in der Gartensprechstunde, am Ende gibt es wieder Ausflugstipps für Pflanzenfreude. Freunde, da haben wir alle viel Freude. Und diesmal geht's, das kann ich schon verraten, in den Park. Einen im Norden von Bayern und einen im Süden. Ja, wenn Holunder und Vogelbeeren reif sind, dann ist Frühherbst und dann werden immer mehr Äpfel und Birnen reif. Über den richtigen Erntezeitpunkt und die richtige Lagerung haben wir in der ersten Stunde schon ausführlich gesprochen. Wenn Sie noch nicht dabei waren, gibt es nachher natürlich als Podcast wieder zum Nachhören. Aber jetzt ist auch die Zeit, wo allmählich die Blumenzwiebeln, die neuen, wieder in den Boden dürfen. Jetzt könnte ich provokativ sagen, Herr Ziegler, da freuen sich dann schon die Wühlmäuse. Endlich frisches Futter. Aber man liest ja manchmal, dass es auch Blumenzwiebeln gibt, die Wühlmäuse vertreiben, also von bestimmten Pflanzenarten. Ist da was dran oder ist es ein bisschen Wunschdenken?
Ja, also ich bin da immer sehr skeptisch. Man muss immer sehen, wie groß ist das Nahrungsangebot für die Wühlmäuse. Wenn nichts da ist, gehen sie halt auch an die Sachen ran, ja, die sie angeblich vertreiben sollen. Mhm. Und klar könnte man jetzt schon die Blumenzwiebeln, die Frühjahrsblumenzwiebeln pflanzen. Nur erstmal ist es sehr trocken, die Beete sind oft noch gar nicht frei. Oder
ist
auch
bei Ihnen in Unterfranken jetzt schon wieder trocken?
Was meinen Sie, Frau Schuhwalter? Ich habe Risse im Garten. Ja.
Ehrlich, also bei uns im Süden?
Nein.
Ich glaube, das ist nicht nur bei mir. Es ist, man muss ganz oberflächlich, ist ein bisschen abgetrocknet jetzt, aber drunter ist es alles nass.
Ich habe Kartoffeln geerntet dieser Tage und da war es auch. Es war jetzt nicht staubtrocken, aber es ist trocken.
Ja.
Und also wir haben auch Risse. Ich habe heute Morgen im Schaugarten noch gegossen und da sieht man auch Risse. Und
feuchterer Boden wäre günstiger zum Zwiebelnpflanzen, höre ich daraus.
Ja, immer zum Bearbeiten. Also ich sage, jetzt ist der trockene Boden ist auch schwer. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben mit den Blumenzwiebeln eigentlich noch Zeit, aber was Sie jetzt machen können, bevorraten Sie sich mit Ihren Lieblingsblumenzwiebeln, weil jetzt ist die Auswahl am größten und in 4-6 Wochen ist alles ausgesucht. Drum jetzt den Vorrat, warten noch ein bisschen und dann würde ich sagen, also Oktober ist eine gute Zeit. Oktober,
reicht immer noch?
Ja, absolut.
Okay.
Absolut.
Ich dachte jetzt, Sie müssen dann einwurzeln.
Nein. Das tun die im Oktober, November noch und es gibt die, sagen wir, bei Blumenzwiebeln ist könnte man auch so ein Date haben. Ein letztes Date wäre dann so Anfang November. Ja,
bis Anfang November, auch in den raueren Lagen Bayerns.
Auch in den raueren Lagen.
Sag jetzt mal, im Bayerischen Wald, da kann es ja dann schon heftige Fröste geben zum Teil. Das macht aber nichts, oder wie?
Der Klimawandel sorgt dafür, dass es nicht mehr so ist. Ja. Mhm. Früher war es ja so, ich kann mich erinnern, Allerheiligen hast den Wintermantel gebraucht. Den haben wir die letzten 30 Jahre nicht mehr gebraucht.
Ja.
Okay. Aber
Sie sind ja eine gefühlte Toskana.
Ja, aber nein, es ist so, alles, was bis 6 Grad Bodentemperatur, und wir sind ja in der Tiefe, ich rede jetzt nicht von den obersten Zentimetern, die es beim Frost ein bisschen abfriert, ja. Aber in der Tiefe geht das Wachstum, auch das Wurzelwachstum, bis 6 Grad Bodentemperatur weiter. Das ist auch der Grund, warum die Herbstpflanzungen empfehlen von Gehölzen, von Stauden, weil die noch gut einwurzeln können.
Also und da ist ja eh noch Zeit, bis überhaupt das Laub mal gefallen ist.
Ja, genau.
Genau. Und jetzt trotzdem, wenn wir uns bevorraten, soll man auch solche Körbe kaufen, die dann so wühlmaussicher sind, um die Zwiebeln reinzusetzen? Oder ja, also je nach Vorkommen. Aber zum Beispiel bei uns in der Gegend sind wirklich sehr viele Wühlmaushaufen gerade überall zu sehen.
Ja, ich meine, das ist dann sinnvoll, dies zu machen. Ja. Das muss man von Fall zu Fall im Garten oder des Grundstückes abhängig machen. Oder was man generell halt macht, die Mäuse nehmen jetzt im Herbst wieder zu, dass man rechtzeitig jetzt mit Fallen arbeitet. Mhm. Mausefallen.
Mhm. Also Wühlmäuse brauchen ja eine andere Falle als normale Mäuse, oder?
Ja, die brauchen andere Fallen, weil die sind auch in der Tiefe. Während jetzt die normalen Mäuse, die Feldmäuse, Schermäuse, die kann man mit diesen ja, ganz normalen Mausefallen.
So Schlagfallen,
Schlagfallen mit so Bügeln. Mhm. Ne? Oder das, was ich vorhin auch gesagt habe, im Obstlager, ne? Genau. Dass man guckt, das sind also die, und da gibt es ja diese, was ich immer gerne nehme, sind diese Supercat. Das sind wie so Kastagnetten, die sind meistens in Grau, ne, und die sind auch hygienischer, weil da kann man hinten drauf drücken, die sind haben auch mit Federspannung und dann fallen die, ja, die Mäuse, ich nehme dann immer so ein Töpfchen, wo ich sie dann reinkippen lasse, damit das hygienisch ist.
Da
muss man sie nicht in die Hand nehmen, um Gottes Willen.
Es kommt denjenigen unter uns ganz entgegen, die nicht so gute Gefühle Mäusen gegenüber haben.
Ja, also gut, ich meine, einer muss da muss es halt entsorgen, ja.
Also ich finde ja persönlich, ist eher Männerarbeit.
Ja, das bei uns auch so. Ja, nee, es muss entsorgen und ja, aber es muss gemacht werden. Ja.
Aber was ich mir immer für Gedanken mache, Herr Siegler, wenn ich so eine Falle aufstelle im Garten, ich tue bei mir immer einen Drahtkorb drüber, weil ich sonst Angst hätte, dass zum Beispiel, also ich bestückte meistens zum Beispiel mit Walnüssen, weil da erfahrungsgemäß mögen sie die recht gern, aber ich habe immer Angst, dass da vielleicht auch mal ein Vogel hinpicken könnte.
Das kann vorkommen. Das ist mir auch einmal passiert. Die sind meinen ganzen Gärtnerleben, ja, dass auch mal ein Vogel drin war. Das hat mir dann sehr leid getan. Aber gut, klar, wenn man noch was drüber macht, so einen Korb oder so ein irgendwie, dann kann es, dann ist es nochmal sicherer.
Dann kommt der Vogel nicht hin, aber die Maus auf alle Fälle.
Ja, muss, oder man muss halt, durch. Weil ich meine, sie machen es mit Walnüssen, ich mache es mit Nutella oder. Ich darf hier keine Werbung machen. Also
mit Sie Nuss, eine Nuss-Nougat-Creme,
genau. Soll auch Erdnusscreme, soll auch das sehr gut helfen, ja. Ja.
Genau, also Sie sind ja schon Feinschmecker, gell, die Mäuschen.
Ja, natürlich.
Die wissen schon, was Gutes.
Ja, ja. Oder mal, also ich habe jetzt auch wieder, ich habe auch Marvus immer mal wieder und habe heute Morgen auch nochmal wieder eine bestückt mit Nuss-Nougat-Creme. Bin gespannt, ob, also,
im Gemüsegarten oder wo war die?
Ja, die ist bei mir in einem Schuppen.
Ach, im Schuppen nur.
Ja, wo sie sich auch aufhalten können. Mhm. Ja.
Also im Blumengarten haben wir festgestellt, also bei den Stauden, kann es sein, dass auch der Urin ein Problem ist für die Pflanzen? Da gibt es so Stellen, wenn man dann nachschaut, dann ist irgendwo ein Mauseloch und rundherum gibt es braune Blätter bei den Stauden.
Ah, ich glaube nicht, dass der Mäuse, da müsste schon konzentriert sein. Mhm. Auch, aber ich denke eher, dass es vielleicht was abfressen, hm? Das ist Abfressen von Wurzeln oder
von
sowas.
Von unten vielleicht,
ja,
genau.
Ja. Mhm. Ja, ja.
Das kann sein. Also Mäuse sind liebe Tiere, aber besser in freier Wildbahn aufgehoben als im Garten.
Ja,
kann man, glaube ich, genau, so zusammenfassen. Ja. 11:20 Uhr und da gibt es diese E-Mail-Adresse, wo gerade viele, viele Mails auflaufen. studio@br-heimat.de. Das ist die heutige Adresse für Ihre Gartenfragen. Und da schreibt uns die Karin Pietras aus Ingolstadt, dass sie einen Apfelbaum hat mit ganz vielen Lederäpfeln. Das ist, glaube ich, eine sehr späte Apfelsorte, oder Herr Siegler?
Ja, das ist eine späte Apfelsorte,
genau.
Die jetzt noch 4 Wochen Zeit hat, fast 4 Wochen Zeit hat. Und die Hörerin schreibt, dass halt der Ast abgebrochen ist.
Das hat es im Süden übrigens sehr oft gegeben, gerade in älteren Obstgärten dieses Jahr, dass so viele Früchte dran hingen, dass ganze Äste abgebrochen ist. Und so ist es der Frau Pietras eben auch gegangen. Und jetzt würde sie gern wissen von Ihnen, ob sie die Äpfel, sie hat sie jetzt gepflückt bereits, und ob die eine Chance haben, noch reif zu werden.
Sie werden keine Tafelqualität erreichen. Die sind einfach jetzt noch in einem Stadium, wo sie sehr grasig sind, sehr unreif sind, wo sie sehr viel Stärke haben und auch das Fruchtfleisch so richtig zäh ist. Und das wird keine Tafelqualität mehr werden, weil du brauchst auch eine gewisse Mindestreife, damit dann die Äpfel nachreifen zur Genussreife. Und das schaffen die nicht mehr. Aber sie könnte die vielleicht, wenn sie noch mehr Äpfel später hat und Saft zum Saften gibt, da kannst du sie vielleicht mit dazugeben. Die Saftausbeute wird auch nicht toll sein, weil die sind einfach ein wenig zäh, nicht so richtig saftig. Ja. Und da ist einfach auch das Fruchtfleisch ist jetzt einfach noch viel zu zäh und hart und das wird funktioniert nichts.
Also wie wir vorhin gesagt haben, die optimale Reife und das optimale Aroma vor allem ist halt nur, wenn man den optimalen Pflückzeitpunkt erwischt und gut lagert. Und da hat die Frau Pietras jetzt einfach das Pech gehabt. Das konnte sie nicht selber aussuchen, weil der abgebrochen ist. Also es kommt ja auch darauf an, wie ein Ast abbricht, ob man vielleicht die Äpfel am abgebrochenen Ast auch noch hängen lassen könnte, dass sie dort noch weiter reifen, oder?
Das sind aber meistens auch die ganzen Leitungsbahnen, die die versorgen, unterbrochen. Mhm. Ne?
Hätte auch nichts gebracht.
Wenn jetzt nur ein bisschen was dran ist. Und das muss man jetzt auch, denke ich jetzt, wenn ich jetzt wieder Unterfranken sehe, wo es dann trocken ist, da wird nicht mehr viel passieren. Ist vielleicht in Südbayern, wo es etwas feuchter ist, kann sein, dass da noch ein bisschen eine gewisse Nachreife erfolgt.
Okay. Ne?
Also vor allem, wenn jetzt der Hauptast oder wenn es ein Hauptnebenast ist. Wenn es jetzt ein kleiner Seitenast ist, ist es nicht so schlimm. Aber wenn es ein Hauptast ist, dann ist natürlich da massiv.
Und was raten Sie, wenn man eigentlich damit zu einem Baum umgeht, wo jetzt ein größerer Ast abgebrochen ist? Oder manche sind echt in der Mitte fast auseinandergebrochen, wie ich schon gesehen habe. Was macht man mit dem Baum?
Auf jeden Fall die Wunde glatt nachsägen, dass die glatt ist und
am besten zeitnah oder gibt es einen guten Zeitpunkt von...
Zeitnah.
Wenn es runtergebrochen ist, möglichst bald glatt nachsägen.
Ja, glatt nachsägen und natürlich auch die Schnittgesetze einhalten. Also das heißt, wenn jetzt da vielleicht näher der Stamm ist, also in Richtung Stamm dann gehen, also keinen so langen Stummel lassen. Und
warum ist der lange Stummel schlecht, Herr Siegler, dass wir uns das vorstellen
können? Der kann eintrocknen und so weiter. Ne? Mhm. Der Stummel kann eintrocknen. Und wichtig ist, dass die Schnittwunde glatt ist. Zur Not, wenn es eine größere Wunde ist, auch nochmal den Rand mit einem Messer oder mit einer Hippe nachglätten, damit dort am Rand haben wir dieses Kambium, das ist ja dieses lebende, grüne, teilungsfähige Gewebe, das von dort her wieder eine Überwallung der Wunde stattfinden kann.
Mhm, ja? Verstehe.
Es ist sehr unterschiedlicher Meinung, herrscht, ob man einen Wundverschluss machen sollte. Ich würde eher sagen, also bei großen Wunden sollte man das machen, weil ja die Wunde letztendlich auch immer Eintrittspforte ist für weitere schadereiche Pilzen, Viren, Bakterien.
Und womit streicht man es dann zu?
Wundverschlussmittel.
Wundverschlussmittel, da fragt man im Fachhandel danach.
Aber noch einmal, entscheidend ist der glatte Schnitt. Nicht einfach jetzt da gucken, jetzt ein bisschen schlampig sein und dann sagen, ich schmier eh was drauf, weil dann geht ein Schuss nach hinten los, weil dann binden sich Blasen hinter diesem Wundverschlussmittel. Ja, und da kann sich Feuchtigkeit dann aufbilden und dann ist es eher negativ.
Jetzt haben wir eine Frage an die Frau Kai Vierheilig von der Rita Baumann. Sie hat ein Problem mit ihren Tomaten und zwar stellt sie fest, dass sie am Stielansatz schlecht reifen, dass sie da gelb bleiben und innen dann grün und hart sind.
Ja, das ist der sogenannte Grünkragen. Haben wir in dem Jahr jetzt auch wieder sehr häufig. Ist eine physiologische Störung, das heißt Hitze und Trockenheit, vor allem aber auch die Sorte bedingt dieses Auftreten dieser Störung eigentlich. Also wenn ich jetzt Kirschtomaten habe oder so ganz kleine, die haben eigentlich in der Regel keine Probleme damit, eher dann Fleischtomaten oder die Flaschentomaten.
Und das Gelbe, das wird ja gar nicht reif.
Nein, das bleibt so. Genau. Ich schneide es halt einfach großzügig weg und kann aber den Rest der Frucht problemlos verzehren. Also das ist auch gut durchgereift.
Also nicht warten, bis das obere auch noch rot wird. Das wird nicht stattfinden, sondern einfach, wenn die Frucht reif ist, pflücken und das gelbe oder grüne oben wegschneiden. Könnte man es irgendwie verhindern?
Jein. Wichtig ist halt vielleicht, dass man nicht unbedingt so viel ausgeizt oder so viel Blätter wegnimmt. Mhm. Dass eine gleichmäßige Beschattung, Besonnung eben da ist. In dem Jahr war das jetzt eher so, dass man gesagt hat, okay, ich nehme kranke Blätter weg, weil sie eben Kraut- und Braunfäule haben, ja, um die Früchte danach zu schützen. Also, ja.
Dem, was macht, ist verkehrt.
Genau. Und halt, wie gesagt, auch die Sorte. Ja. Dass man eventuell sagt, okay, ich habe jetzt nur Sorten, die diesen Grünkragen bekommen oder dass sie anfällig sind, dann halt auch andere Sorten
mal
dann
eine
mitverwenden.
Andere Sorte ausprobieren. Genau. Und es war einfach für Freilandtomaten, wie Sie sagen, war das kein gutes Jahr, das, egal wie man es gemacht hat. Das war einfach vom Wetter her.
Genau, ja. Aber nicht, oder es hat trotzdem was Gutes gehabt, also auch bei mir im Garten. Ich habe ganz viele Tomaten schon entsorgen müssen, eben aufgrund der Kraut- und Braunfäule. Ich habe aber auch ganz viele verschiedene Sorten und konnte da also auch feststellen, dass es robuste Sorten gibt.
Aha, ja. Jetzt werden wir hellhörig.
Ja.
Würden Sie diese Erfahrung teilen mit uns, welche Sorten?
Ja, kann ich machen. Ja, also ich habe... Also als sehr robust hat sich die gelbe Dutting Gold gezeigt. Die
Dutting Gold, habe ich noch nie gehört.
Gold,
mit
ja.
U, D-U.
Dutting Gold geschrieben, ja. Ist sogar eine samenfeste Sorte.
Kann man selber vermehren im nächsten Jahr, sehr gut.
Richtig, genau. Ist halt gelb, also keine rote Tomate, sondern eine gelbe. Aber die wächst auch jetzt immer noch und hat noch ganz viele Früchte dran.
Sind die mehr so wie Kirschtomaten?
Nein,
oder
sind
große.
Große, aber nicht rund, sondern eher ein bisschen
flaschenförmig.
Eierförmig. Mhm. Also nicht Flasche, sondern eher so
Eiertomate.
Ei. Genau, ja.
Okay.
Schmeckt eigentlich auch ganz
ich
gut.
Ich notiere nämlich mit.
Ja.
Ich bin mir sicher, dass viele andere Hörerinnen und Hörer das im Süden auch machen.
Also, ja, dann haben wir Prima Gold. Bella zum Beispiel. Das
Prima Bella.
Eine rote.
Hat Herr Siegler auch schon mal empfohlen, wie ich mich erinnere.
Aha. Ja, und meine sind auch noch gesund im Freiland. Ja.
Aha, okay.
Genau, und dann, also es wäre jetzt
das
auch
eine
Samen.
Das ist eine Cocktailtomate,
ja,
Prima
genau.
Bella, gell?
Das wäre auch eine Samenfeste. Eine F1-Hybride wäre die Sorte Philovita.
Jawohl. Kennen wir noch von der Frau Schau-Helgert, kann ich
ja
bestätigen,
genau.
Sogar in 21, wo es nur geregnet hat und auch noch kalt war,
ja, genau.
Hat die überlebt.
Also das waren jetzt die, die mir so spontan einfach mal einfallen. Ja, und dann habe ich natürlich schon wirklich einen Teil meiner Tomaten entsorgt, aber der Vorteil ist, ich habe jetzt Platz für Herbstsalate.
Ja, genau.
Weil den hätte ich nämlich nicht, wenn die alle noch gereift wären bis zum Schluss. Und jetzt habe ich in die Lücken, habe ich jetzt dann eben schon Endivien, Zuckerhut, Radicchio gepflanzt. Ja.
Genau, dann können Sie den bis Weihnachten auf alle Fälle Salat ernten.
Genau.
Genau.
Das ist das Ziel davon, dass der Gartenboden immer bedeckt ist und immer bepflanzt.
Ganz toll ist ja, wenn man zu Weihnachten Gäste einlädt und dann sagt man nur der Show wegen, also die selber keinen Garten haben, weil die anderen wissen es ja, und sagt man, oh, jetzt habe ich den Salat ganz vergessen, den muss ich noch aus dem Garten holen.
Genau, das kann ich dann machen, wenn ich diese Herbstsalate eben habe.
Genau, und dann sagt die, was?
Ja.
Ja, bei mir ist es so. Ich habe da gute Tipps von BR Heimat bekommen.
Ja, genau.
Das sagen wir dann.
Und die Gäste einspannen.
Ja, genau.
Gemeinsam kochen.
Genau. Aber ich mache es natürlich nur zur Show. Er ist ja längst vorbereitet. Das ist ja nur wegen dem Effekt. Jetzt haben wir schon die nächste Frage aufliegen. Ein Hörer aus Berlin schreibt uns, und jetzt sehe ich seinen Namen gar nicht, dann sage ich jetzt mal nur aus Berlin und die Frage. Er hat im Sommer schwarze Johannisbeeren zurückgeschnitten und jetzt wachsen die neuen Austriebe sehr kümmerlich und mit kränklich gekräuselten Blättern nach. Woran liegt's? Was kann man tun?
Also der Sommerschnitt führt ja dazu, dass der Austrieb nicht mehr so massiv ist. Und möglicherweise hat der insgesamt eine Pflanze, die im Wuchs ein bisschen nachlässt.
Mhm.
Vielleicht der Tipp, wenn jetzt viele Triebe gekommen sind, viele und auch kümmerliche, der soll nur 3-4 Neutriebe belassen. Oder vielleicht auch 5-6 von wenig, damit die gestärkt werden. Das soll jetzt vielleicht gießen. Man hört ja auch gerade im Osten Berlin, war es warm, trocken. Ja? Also gießen, dass vielleicht nur ein bisschen der Zuwachs kommt. Düngen jetzt nicht mehr, das bringt jetzt auch nichts mehr. Und also auslichten, damit wir stärkere Triebe bekommen und dass die so ein bisschen auch kränklich oder gekräuselt sind. Schwer zu sagen. Also Blattläuse kann man ausschließen, die sind jetzt noch nicht da, die sind momentan noch woanders. Die kommen erst im Herbst oder es könnten vielleicht nur Milben sein.
Mhm. Aber das Grundprinzip, die Pflanze ist überfordert mit dem, was sie jetzt hat und wir sorgen dafür, dass sie weniger zu versorgen hat, dann wird das Wenigere besser.
Ja, also das ist auch immer, man soll nicht immer beim Rückschnitt oder zu viel machen. Mhm. Immer dieses Mittelmaß, also immer nur vielleicht, wenn man das von, aber das kann man natürlich nur vom Anfang an, immer nur 2-3 alte Triebe raus, dafür 2-3 neue stehen lassen, dann bleibt das im Gleichgewicht. Mhm. Wenn ich natürlich einen Strauch habe, der lange nicht so optimal geschnitten wurde, dann geht man halt her und macht dann mal mehr raus und dann kommt aber auch die Quittung, dass dann einfach zu viele neue Triebe kommen und das wäre vielleicht im Frühjahr besser, weil dann werden die stärker und jetzt im Sommer und jetzt auch bei dem schlechten Klima, also nicht mehr das Wachswetter in Berlin, da ist es trockener gewesen. Ich war jetzt selbst auch die letzten Tage in Sachsen-Anhalt mal gewesen, es war so richtig heiß, also und dann auch, Berlin hat ja meistens auch so ein bisschen den sandigen Boden.
Also ja, genau, nicht, die haben andere Böden.
Da spielen die Wachstumsfaktoren eine Rolle. Und ja, da muss man halt ein bisschen antizyklisch denken, lieber solche Rückschnitte im Frühjahr vornehmen, damit hier ein stärkeres Wachstum erfolgt. Und Rückschnitt bodennah nicht Stummel stehen lassen, weil an einem Stummel kommen dann eben mehrere kümmerliche Triebe.
Okay, das ist wieder die Grundregel. Ja. Von unten her ausschneiden und nicht wie ein Buchs, der dann rundherum dicht wachsen soll, sondern von unten her. Und jetzt kommen wir langsam in unsere letzte Runde mit den Hörerfragen. Als erstes ist dran der Albert Friedrich aus Sauerlach. Er schreibt uns, dass sein Apfelbaum eine Pilzkrankheit hat. Und er denkt, dass es Monilia ist und jetzt würde gerne wissen, wie viel man da wegschneiden muss und ob man sonst noch was tun kann. Erstmal für uns alle, die wir nicht so genau wissen, was Monilia ist. Herr Siegler, woran erkenne ich denn Monilia?
Ja, Monilia ist ja bekannt bei der Sauerkirsche oder bei Aprikosen als Spitzendürre. Ne? Wo die Triebe der Jungtrieb von vorne, also vom Ende her, braun wird und und dann abstirbt. Und beim Apfel kann das in regenreichen Jahren, wie wir es heuer hatten, auch vorkommen. Das gibt es auch nicht bei allen Sorten. Es gibt gewisse Sorten, die ein wenig mehr anfällig sind. Ich meine, James Grief war da ein bisschen mehr sensibler. Aber gut, da ist es so, dass die Triebe von vorne her schwarz werden und braun werden. Und letztendlich gilt die Regel, alles, was braun ist, wegschneiden. Und da muss ich gar nicht, und man sagt immer, etwa 30 Zentimeter an der Stelle, wo der vermeintliche Schaden aufhört, also ins gesunde Holz.
Mhm. Also schon noch ein ganzes Stück reingehen.
Genau, weil man geht davon aus, dass der Pilz im Holz weiter wächst, aber bei 30 Zentimeter sollte dann eigentlich der gesunde Bereich sein. Mhm. So, also wegschneiden und das wäre halt momentan das, was man jetzt tun sollte.
Jetzt muss ich sagen, wenn mein Apfelbaum von außen her dürre Äste kriegt und es nach innen immer weiter fortschreitet, da hätte ich direkt Angst, dass das vielleicht der gefährliche Feuerbrand sein könnte.
Ja, Feuerbrand kann auch. Wie ist jetzt, sagen wir, es ist ein Thema, aber es ist, könnte natürlich, die Witterung war heuer günstig war für Feuerbrand, aber ich würde es immer, Feuerbrand wird immer gerne hergenommen als Lückenbüßer für alles mögliche andere auch.
Aha, also es wird oft was für Feuerbrand gehalten, was gar keiner ist.
Ja, ich will es aber jetzt nicht kleinreden. Ja, das kann,
wie kann man es klären? Dass es kein Feuerbrand ist zumindest, das wäre ja wichtig zu wissen.
Ja, also beim Feuerbrand kann ich so machen, dass ich, beim Feuerbrand wäre typisch dieser spazierstockartig gekrümmter Trieb vorne. Das Triebende, der Jungtrieb, der feine Jungtrieb ist da so spazierstockartig gekrümmt. Das wäre das eine. Es kann aber auch vielleicht durch Monilia, weil ja dann auch Wasser nicht mehr an diese Triebenden gelangt, durch die Verpilzung. Es gibt eine kleine Methode, die der Hobbygärtner machen kann, und zwar er nimmt einen Gefrierbeutel, legt da einige Triebe rein, verdächtige Triebe rein, 3-4, tut vielleicht ein feuchtes Krepppapier mit rein. Oder nimmt einen Sprüher mit einem Wassersprüher und sprüht das ein bisschen in diese Tüte rein, macht die Tüte zu und legt sie in die Sonne. Ich würde jetzt natürlich jetzt nicht sagen, jetzt bei, aber sonnig oder warm. Kann jetzt auch in der Küche sein oder Nordfenster sein. Momentan ist es überall warm. Und dann kann es, wenn es Feuerbrand ist, kann es vorkommen, dass er bis innerhalb von 24 oder 36 Stunden, dass sich so ganz feine orangefarbene Schleimtröpfchen bilden.
Aha, das ist das Bakterium. Ein Alarmsignal.
Ist ja ein Bakterium, ja, das würde sich bilden. Das wär, dann wäre man ganz sicher, dass es Feuerbrand ist.
Also sollte das stattfinden, das wäre eigentlich eine sehr schlechte Nachricht für den Apfelbauern, ja. Da müsste er raus, gell?
Dann sollte er raus. Wenn es jetzt nur einzelne Triebe sind, kann man die oder Äste, kann man die erstmal zurücknehmen. Aber nachdem wir momentan gerade bei Obstgehölzen immer mehr Triebschäden haben oder Jungtriebe und so weiter, es, egal was, man kann ja nachträglich nichts mehr machen. Es gibt immer primär diese befallenen Teile ins, bis ins gesunde Holz zurückzuschneiden. Es, und am besten noch, um ganz sicher zu sein, nach jedem Schnitteingriff von Ast zu Ast vielleicht noch das Schnittwerkzeug zu desinfizieren.
Dass man es ja nicht überträgt.
Das ist, dann ist man ganz sicher.
Okay, also vielen Dank dafür erstmal. Jetzt haben wir die Gabi Hardegg aus Willansheim in Unterfranken. Und die hat ein Problem mit ihrem Phlox. Sie hat mehrere Phlox-Pflanzen an verschiedenen Stellen im Garten. Und die blühen jedes Jahr eigentlich sehr schön. Aber eine Pflanze setzt immer nur Knospen an. Knospen schauen gut aus, aber die Entwicklung bleibt dann stehen. Und sie ist noch niemals aufgeblüht. Sie ärgert sich. Und jetzt würde sie doch mal hoffen, dass sie von Ihnen eine Erklärung dafür bekommen könnte. Und sie denkt, dass Boden und Pflege eigentlich nicht die Ursache sein können, weil das macht sie ja bei allen gleich. Frau Kalfierheilig, hätten Sie da eine Idee, woran es liegen könnte?
Naja, Phlox ist jetzt auch so eine Pflanze, die jetzt gerade so im Unterfränkischen nicht unbedingt so die Pflanze ist, die Zukunft hat.
Weil sie so viel Wasser braucht.
Genau. Also weil einfach das Klima nicht so optimal ist für die Pflanze. Dann kann es eventuell auch die Sorte sein, dass da irgendwas nicht so toll ist. Es kann natürlich aber auch sein, dass sie vielleicht schon von Anfang an irgendwie eine Pflanze erwischt hat, die einfach nicht aufblüht. Es können sein, dass Tripse oder Weichhautmilben diese Blütenanlage stören, dass es nicht aufgeht.
Kann man das irgendwie sehen?
Na, eigentlich nicht wirklich. Also man kann immer wieder versuchen, einmal das zurückzuschneiden, in der Hoffnung, dass das Neue dann, was kommt, dass das besser ist. Ansonsten würde ich einfach die Pflanze entsorgen. Vor allem, falls
sie... Umpflanzen bringt nichts, oder? An eine andere Stelle.
Naja, also man müsste vielleicht auch gucken, ob da irgendwie Verkrüppelungen da sind in kleinster Weise oder so. Dass man, weil wenn Verkrüppelungen da sind, dann kann es natürlich schon sein, dass das irgendwelche Saugschäden sind, die das nicht aufblühen lassen. Aber
manchmal ist es besser, man macht einen harten Schnitt und sagt, jetzt ist sie noch nie aufgeblüht. Du hattest deine Chance, liebe Pflanze.
Ja.
Jetzt
ja.
ist Ende zwischen uns zwei. Man muss auch mal Schluss machen können.
Ja, Platz für Neues. Manchmal ist es auch eine Chance, einfach mal für was Neues.
Also Frau Hardegg, fühlen Sie sich ermutigt, probieren Sie es mit einer anderen Pflanze, vielleicht auch mit einer anderen Pflanzenart. Und dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg damit. Und damit schließen wir die heutige Fragerunde. Und es ist schon langsam der Brauch bei uns, dass wir am Ende der Stunde immer einen oder auch mehrere Ausflugstipps kriegen, nachdem wir für Pflanzenfreunde, nachdem wir heute zwei Experten haben. Isolde Kalfierheilig und Hubert Ziegler, hat denn jeder von Ihnen einen Ausflugstipp parat für heute?
Ja, wir haben jeder einen. Und wir haben es auch, nachdem Bayern groß ist, einen für Südbayern, einen für Nordbayern. Und ich fange mal an für Südbayern. Ich denke, München ist immer eine Reise auch wert. Und da fällt mir spontan der Schloss und das Park und der Park in Nymphenburg ein. Es ist eine großzügige Schlossanlage, mit die Gartenkunst und Kultur verbindet. Es ist ein weitläufiger Schlosspark mit weiteren kleinen Gebäuden vorhanden. Es ist eine große Kulisse da, also sehr schön. Ist auch eine kleine Ausstellung. Der Skell hat das ja gebaut und auch die Wasser, sind ja auch Wasserkanäle, Wasserläufe, Springbrunnen und wie das alles auch funktioniert. Das ist in einer kleinen Ausstellung dokumentiert. Also da ist ganz viel auch für technisch interessierte Leute. Kann man da was, oder für Kinder kann man da ganz gut was erfahren. Und ich finde, also ein schöner Baumbestand, wirklich markante Bäume, die alt sind, und weitläufiger Park, Landschaftspark über. Und da sind oft auch noch andere kleine Nebengebäude, sogar kleine Schlösschen noch versteckt. Und ja, also, und Gastronomie ist auch da, das gehört ja dazu, Gastronomie, ein Café, dass man, wenn man einen Ausflug macht, dass man da auch einkehren kann. Oder zumindest auch in der Umgebung. Nebendran ist ja auch noch der Botanische Garten.
Wollte ich gerade sagen. Den, und für die besonders Interessierten, ja, die können noch in die Botanische Staatssammlung gehen.
Direkt nebendran. Ja, direkt nebendran. Also
genau, das, oder man bleibt gleich 2 Tage.
Ja, genau.
Und die Frau Kall-Vierheilig hat einen Tipp für uns in Unterfranken. Das heißt nicht nur für die Unterfranken, sondern vor allem auch für die Schwaben und Oberbayern und Niederbayern, die mal einen guten Grund wollen, einmal nach Unterfranken zu fahren.
Ja, also da gibt's natürlich den Rokokogarten in Veitshöchheim. Auch da können Sie einfach reingehen, kostenfreier Eintritt. Sie finden Sie eine frisch renovierte Sommerresidenz der Fürstbischöfe von Würzburg. Aber besonders schön ist auch hier immer die Wechselbepflanzung, Formhecken. Es ist also ein klassischer Garten auch, so mit Sichtachsen, bisschen Putten oder Figuren der griechischen Sagenwelt finden Sie dort. Die Spazierwege, da sind Hecken drumherum und so. Also somit hat man auch Schatten und Sonne. Mhm. Ist ein großes Wasserbassin mit großen Fischen drin. Das ist immer auch bei den Kindern sehr beliebt. Ansonsten findet man auch einen großen Küchengarten. Da sind auch außergewöhnliche Gemüsearten und Sorten ein bisschen aufgepflanzt. Ja, das ist eigentlich sehr schön. Und auch alte Apfel- und Birnensorten sind dort zu finden. Und das Besondere daran ist, dass deren Baumkronen als offene Schale gezogen werden. Ah, also es ist auch ein bisschen,
dass
so
in der Mitte die Sonne reinscheint.
Genau,
so. Und jetzt ist ja eine super Zeit, weil dann sieht man ja jetzt die Äpfel und Birnen, wie die ausschauen. Aber probieren darf man wahrscheinlich nicht.
Ja, das eher nicht. Aber allein die Optik, die macht das natürlich schon.
Und wenn einer toll ausschaut, kann man mal den Namen aufschreiben und schauen, ob man irgendwie, vielleicht in einem Kreislehrgarten gibt es ja auch oft dann Sorten. Und die haben manchmal auch Probiertage sogar. Aber man kann immer Ideen sammeln.
Ja,
was gibt.
Ja, also man sollte grundsätzlich einfach auch, wenn man jetzt nicht in Urlaub fährt oder nicht weiter wegfährt, auch mal gucken, was einfach bei selber im Landkreis oder so gerade mal angeboten wird. Also man ist immer wieder überrascht, was doch für tolle Gärten eigentlich auch so gibt.
Genau, also, und manche Privatgärten ja sogar empfangen mittlerweile Besucher. Da haben wir auch in Kürze, da freue ich mich da auf einen Studiogast aus Niederbayern, die wird uns eine ganze Reihe von Gärten vorstellen, die man nach Absprache besuchen kann.
Ja, also ich finde auch, der Garten, der ist immer irgendwie so ein Objekt, wo man neue Ideen auch für sich selber dann, für seinen Garten finden kann auch.
Geht Ihnen das als Expertin auch noch so?
Ja, natürlich.
Weil für uns Hobbygärtler ist natürlich immer toll, wenn man sieht, was andere machen, aber finde ich interessant, dass Sie das als Expertin auch noch so sehen.
Ja, natürlich. Ein Garten ist niemals fertig. Der kann immer wieder umgestaltet werden oder man hat neue Ideen.
Absolut. Oder man findet eine bessere Sorte, die vielleicht einen anderen Blühzeitraum hat. Also das sind immer so Sachen, wo man dann guckt, oder auch jetzt bei Rosen, gerade jetzt im Herbst, heuer war ja auch, die Rosen haben ja
schwieriges Rosen, ja.
gelitten. Mhm. Aber es gibt immer Sorten, die noch relativ gut dastehen.
Genau,
und das ist
das,
es
kann
wichtig,
man jetzt sehen,
dass man sich solche Namen aufschreibt, auch in botanischen Gärten, ist wie vorhin auch der Tipp mit
der Staatssammlung,
Botanischen Garten in München oder auch in den anderen Städten, die könnte man jetzt auch, also jetzt gerade im Herbst siehst du gerade den trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da kann man sich ganz viele positive Anregungen holen.
Jawohl, viele positive Anregungen haben wir jetzt von Ihnen beiden bekommen in den letzten 2 Stunden. Isolde Kall-Vierheilig und Hubert Ziegler, ganz herzlichen Dank an Sie beide. Eine schöne Zeit, und den Herrn Ziegler hören wir dann im September das nächste Mal wieder.
Genau.
Bis dann.
Bis dann. Auf Wiedersehen. Schöne Zeit, schönen, genießen Sie das Wetter. Ich meine, es ist zwar jetzt bei uns, wir werden wieder leiden und schwitzen, aber
es genießen geht, wir die heißen Tage genießen noch mal.
Wir hatten heuer auch schon regenreiche Tage.
Ja, genau. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.